Open Innovation.
Nun gleich aber wieder zu unserem Programmschwerpunkt Open Innovation, Wissen teilen, Neues gestalten. Das Wissen, das wir mit Ihnen teilen möchten, betrifft den Begriff der Inklusion als das Gegenteil von Exklusion. Und die Inklusion betrifft gleichzeitig das neue Gestalten, neue Perspektiven für ein Miteinander. Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Beeinträchtigungen zum Beispiel. Es geht darum, das Zusammenleben neu zu betrachten, indem die Vielfalt in einer Gesellschaft als normal vorausgesetzt wird. Menschen mit ihren diversen kulturellen und sozialen Ansprüchen sind gleichwertige Teile des großen Ganzen und müssen gar nicht erst integriert werden. Aber in der Realität, wo schon der Stiegenaufgang zum Vorlesungssaal für manche Menschen eine riesige Hürde für ein Studium darstellt, sieht dieses theoretisch tolle Konzept dann ganz anders aus. Über dieses und ähnliche Beispiele berichtet Beate Fehlinger nun gleich.
Lebensträume. Alles möglich.
Also ich bin ja seit meiner Studienzeit so aus der Notwendigkeit heraus immer in der Behindertenbewegung sehr aktiv eingebunden. Und das war immer mit Herz und Seele und habe es dann auch zum Beruf gemacht. Aber es war wirklich aus einer Notwendigkeit heraus. Ja. Studiert habe ich Slawistik, ja, Polnisch und Russisch und gewählte Fächer mit Politik und Publizistik. Und da hätten mich grundsätzlich ganz andere Dinge interessiert.
Erzählt die Unternehmensberaterin Dorothea Bruschek.
Aber es war einfach so präsent, diese Exklusion, diese Schwierigkeiten und Herausforderungen von Punkt A nach B zu kommen, überhaupt auf die Uni zu kommen, die voller Stufen ist, dass die Mobilität mit dem Fahrtendienst immens anstrengend war, dass die Heimhilfedienste überhaupt nicht funktioniert haben für meine Bedürfnisse. Dieses ständige Konfrontiertsein mit diesen Barrieren da draußen und nicht vorhandene Dienstleistungen für meinen Assistenzbedarf haben mich immer wieder mit der Nase drauf gestoßen. Und ich bin halt ein Mensch, ja, wenn ich Herausforderungen und Probleme sehe, dann bin ich sehr lösungsorientiert. Und dann war ich ständig in Projekten und habe mich sehr viel vernetzt mit der europäischen Behindertenbewegung und habe eben gewusst, es gibt andere Möglichkeiten. Das war ganz wesentlich zu wissen, außerhalb von Österreich gibt es Modelle und wir wollen nichts, was nicht möglich ist.
Mittlerweile haben Dorothea Bruschek und ihre Mitstreiter aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Österreich das Mögliche möglich gemacht. Die studierte Slawistin ist gebürtige Polin und lebt seit ihrer Kindheit in Wien. Sie hat verschiedene Ausbildungen in Lebens- und Sozialberatung absolviert. Heute ist sie als selbstständige Unternehmerin viel unterwegs und trainiert Firmen und Organisationen auf dem Feld von Behinderung, Chancengleichheit und Diversität. Die vielseitige Fachfrau benutzt einen Elektrorollstuhl sowie in hohem Maß persönliche Assistenz. Eine maßgeschneiderte Dienstleistung, bei der ihr Assistentinnen im Alltag zur Seite stehen. Das Modell der persönlichen Assistenz ist etwa in Schweden schon lange verankert. In Österreich gibt es seit 10 Jahren die WAG-Assistenzgenossenschaft, die Dorothea Bruschek gemeinsam mit anderen Pionieren gegründet hat.
Das auf die Beine stellen von der WAG-Assistenzgenossenschaft, das war, wie jetzt im Nachhinein betrachtet, ein Marathon. Und es ist ungeheuerlich, was da gelungen ist. Weil vor genau 10 Jahren waren wir in der Vorbereitungsphase und da hat es noch nichts de facto gegeben zum Thema persönliche Assistenz. Und die Intention ergab sich einfach aus meiner persönlichen Lebenssituation und die meiner Kolleginnen, damit man nicht ins Heim musste. Haben wir Einzellösungen erkämpft mit der Stadt Wien. Wirklich, das waren Kämpfe. Kämpfe ums Leben, um nicht auf Nachkassel und Bett reduziert zu sein. Und als damals 2002 diese Behindertenmilliarde ausgerufen worden ist, haben wir dann gesagt, innerhalb von Selbstbestimmt Leben Wien, okay, dann wollen wir ein Stück vom Kuchen. Und natürlich müssen wir mit persönlicher Assistenz reingehen. Wenn jetzt gesagt wird, innovative Projekte werden gefördert, dann schauen wir uns das an. Wir haben es uns eigentlich nicht zu träumen gewagt, dass das bewilligt wird.
Mit der WAG entstand auch die erste Genossenschaft im Sozialbereich in Österreich. Der selbstverwaltete Betrieb organisiert persönliche Assistenz für behinderte Menschen, die unabhängig von Einrichtungen oder ihren Familien leben möchten. Dabei unterstützt die WAG ihre Kunden etwa bei der Personalsuche, bei administrativen Belangen oder beim Aufbau von Kompetenzen für die Assistenznehmenden. Die Genossenschaft arbeitet nach der Peer-Counseling-Methode. Das heißt, ausschließlich behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Beratung tätig. Dorothea Brożek war bis 2009 als Geschäftsführerin für die WAG im Einsatz. Gemeinsam mit dem Team gelang es ihr, persönliche Assistenz in Österreich zu etablieren.
Persönliche Assistenz ermöglicht unter Anführungszeichen ein ganz normales Leben. Es dreht Machtverhältnisse um. Man ist nicht abhängig von einem Angebot und einer Organisation, die eben ihre Dienstleistung hat und die ist so und nicht anders. Also konkretes Beispiel, wenn Angebote nur bis 20 Uhr zu Hause geboten werden, zum Beispiel Heimhilfedienste, dann ist das schlecht für ein sogenanntes normales Leben, weil dann müssen erwachsene Leute um 20 Uhr ins Bett gehen.
Die vorhandenen Angebote sind auch nicht mit einer Berufstätigkeit vereinbar, sagt die Unternehmerin.
Die vorhandenen Angebote ermöglichen keine Entfaltung. Dass man einfach eine Ausbildung macht, regulär, ermöglichen nicht, dass man eine Partnerschaft lebt, ermöglichen nicht, dass man all diese sozialen Rollen wahrnehmen kann, die das Leben bieten kann. Das heißt ja nicht, dass nicht behinderte Menschen auch immer alle diese Rollen in ihrer Vielfalt leben, Klammer können, aber sie haben sehr wohl mehr Chancen im Vergleich.
Wer persönliche Assistenz nutzt, kann diese unter gewissen Voraussetzungen mit Leistungen aus dem Bundespflegegeldgesetz finanzieren. Derzeit kann das aber nur eine eingeschränkte Zielgruppe in Anspruch nehmen. Lernbehinderte Menschen etwa zählen noch nicht dazu. Geht es nach der UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich 2008 ratifiziert hat, soll für die selbstbestimmte Lebensführung ein sogenanntes persönliches Budget zur Verfügung stehen. Deutschland hat diese Maßnahme bereits eingeführt. Im Vorreiterland Schweden ist durch persönliche Assistenz ein riesiger Arbeitsmarkt entstanden. Österreich ist noch nicht ganz so weit, wie Dorothea Brożek erklärt.
Persönliche Assistenz ist ja per se in Artikel 19 der UN-Konvention auch festgeschrieben. Und das ist einer der Grundwerkzeuge, damit eben Inklusion überhaupt gelebt werden kann. Aber es ist noch ein langer Weg dahin, weil als oberstes in diesem Paradigmenwechsel muss klar sein, es geht um einen Machtausgleich. Machtverhältnisse müssen verschoben werden und das Geld muss an die behinderten Menschen direkt gezahlt werden, dass sie sich genau diese Dienstleistungen einkaufen können, die sie brauchen und beziehungsweise dann auch ein Markt entstehen kann. Wir sind hier einfach in dieser, ich sage ja immer so, wenn Kapitalismus, wenn, dann bitte für alle.
Lebensräume. Alles offen.
Ja, willkommen in der Benutzbar. Die Benutzbar ist nur im Wort eine Bar, ansonsten ist es ein Raum für Gestaltung, für Design, für Nutzungsqualitäten, zum Evaluieren, zum gemeinsamen Planen und Arbeiten. Es ist in Ausnahmefällen auch eine Bar, ja, wenn man denn eben diesen Getränkezuspruch auch braucht. Ja. Ansonsten geht es sehr viel um Benutzbarkeit, um benutzbare Qualitäten. In bebauter Umgebung, aber auch im Alltag, bei Produkten, bei Technologien. Und das ist eigentlich diese räumliche Manifestation von diesem Zugang.
Die Interaktionsdesignerin Lisa Ehrenstrasser ist der eine kreative Kopf hinter der Benutzbar. Der zweite gehört ihrer Kollegin Veronika Egger, ihres Zeichens Informationsdesignerin. Die beiden Unternehmerinnen haben sich gefunden und 2012 ein altes Geschäftslokal im 12. Wiener Gemeindebezirk zu neuem Leben erweckt. Sie machten es barrierefrei benutzbar und eröffneten ein Living Lab, das sich als Plattform für Inclusive Design versteht.
Inclusive Design ist der Ansatz, niemanden auszuschließen in meinen Überlegungen, wie ich etwas gestalte. Und auf diesem Weg zur Gestaltung schaue ich mir natürlich an, wer das aller nutzen muss und nutzen will. Und üblicherweise ist es so, dass wir alle dieselben Wünsche haben, egal welche körperlichen oder geistigen Voraussetzungen wir haben. Und auf dem Inclusive Design Prozess lässt man sich darauf ein, wie das verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen nutzen.
Beim Inclusive Design geht es damit um wesentlich mehr als um barrierefreies Bauen oder behindertengerechtes Design, wie Veronika Egger erklärt.
Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Es gibt spezielle Anforderungen, die schlicht und einfach nur bestimmte Gruppen betreffen. Aber das Ziel ist, niemanden auszuschließen. Und das ist natürlich dieser Paradigmenwechsel, dass man sagt, jedes Ding, mit dem ich in Kontakt trete, muss für möglichst viele Menschen selbstständig nutzbar sein.
Veronika Egger und Lisa Ehrenstrasser entwickeln und evaluieren Produkte, Dienstleistungen und reale oder virtuelle Umgebungen, die möglichst universell alle Nutzergruppen im Blickfeld haben. Es geht um Lösungen, die zugänglich, verständlich, komfortabel, generationenübergreifend und zugleich attraktiv sein sollen. In den gemeinsamen Projekten verknüpfen die beiden Universitätsabsolventinnen ihre unterschiedlichen Kompetenzen im Bereich Informations- und Interaktionsdesign. Ein weites und multidisziplinäres Arbeitsfeld mit Schnittstellen zur Architektur und Raumplanung, Kommunikation und Psychologie. Die Umsetzung des inklusiven Anspruchs stößt in der Praxis auf Hürden, weiß Veronika Egger zu berichten.
Ein großer Stolperstein ist natürlich, dass verschiedene Aspekte einer Umgebungsplanung von ganz verschiedenen Leuten gestaltet bzw. auch bezahlt werden. Ja, also im öffentlichen Raum, man hat natürlich die Gebäude, man hat privatwirtschaftlich Betriebene, man hat die öffentlichen Verkehrsmittel, man hat die Straße, die von der Stadt, von der Gemeinde betrieben wird. Und die Interessenlagen sind da natürlich sehr unterschiedlich. Und als Gestalter muss man sich da oft in eine Hubschrauberperspektive begeben und sagen, naja, welche Elemente brauche ich, um hier eine sinnvolle Lösung zu finden? Und dann die richtigen Leute an einen Tisch zu bekommen und eine gemeinsame Lösung zu finden, das ist im öffentlichen Bereich natürlich eine große Herausforderung.
Aktuell arbeiten die Betreiberinnen der Benutzbar an einem Projekt für die Polizei, deren Gebäude auch per Gesetz für alle zugänglich sein müssen. Es geht dabei um die Gestaltung barrierefreier Sprechstellen für die Polizeistationen in ganz Österreich. Ein gutes Beispiel für die Komplexitäten inklusiven Designs, die Lisa Ehrenstraße aufzählt.
Ganz unterschiedliche Voraussetzungen pro Gebäudesituation, unterschiedliche Voraussetzungen pro Eingangssituation, aber natürlich einen gemeinsamen Nenner ist diese Sprechstelle selbst. Wie muss die ausschauen, dass verstanden wird, wo ich drücken muss, damit ich was bekomme? Ja, und diese Gestaltung von dieser Sprechstelle, die auch zu evaluieren und aus verschiedener Benutzersicht anzuschauen, also da laden wir dann auch Leute ein, die das dann in Testsituationen versuchen wollen, gehen gemeinsam in Workshops und gemeinsam eben auch herausfinden, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das ist quasi dieser partizipative Prozess, um zu einem inklusiven Projekt zu oder Produkt auch zu kommen.
Auch ein Fahrscheinautomat lässt sich nicht im Labor testen, sagt die Interaktionsdesignerin. Zu unterschiedlich sind die Situationen der Bedienung. Körpergröße, Sehfähigkeit, Stress, Kälte, Handschuhe und vieles mehr können eine Rolle spielen. Beim inklusiven Design werden daher nicht zuerst Form und Ästhetik eines Produktes im stillen Kämmerlein kreiert und dann auf die Kundschaft losgelassen, sondern umgekehrt. Zuerst geht es darum, mehr über die Bedürfnisse der Nutzer zu erfahren. Für Veronika Egger eine Voraussetzung, um innovative Lösungen zu finden.
Es sind Innovationsprozesse, aber das Spannende ist für mich als Designer, dass wir ständig unsere Arbeit in Frage stellen müssen. Also es ist nicht so, dass wir die Gurus sind, die da mit den Lösungen kommen, die dann alles abdecken. Und das ist auch immer ein Lernprozess, ein gemeinsamer mit unseren Kunden, dass die mal verstehen, wie wir ihre Anforderungen zuerst mal evaluieren müssen. Es kommt auch vor, dass jemand zu mir sagt, tut mir leid, aber das will ich mir nicht antun. Ich hole mal jemanden, der mir das so macht, wie ich das will.
Bei internationalen Firmen, insbesondere am Technologiemarkt, sind offene Innovationsprozesse unter Einbeziehung der Nutzer längst Standard. In der österreichischen Designwelt wird dieses Kalkül aber noch zu wenig in Betracht gezogen, meint auch Lisa Ehrenstrasser.
Wenn man sich die Ausbildungen anschaut, dann wird man sehr auf Einzeldesigner getrimmt. Der drückt seinen eigenen Stempel drauf und ich kaufe mir diesen Designmarke, wenn ich mir den hole. Und wir sehen Design von der Dienstleistungsperspektive her, wo wir einfach sagen, okay, wir sind ausgestattet mit Kreativität, mit gewissen Techniken, mit Methoden und wir müssen uns aber dann dazu holen, all diese Player, die dieses Ding angeht. Und das ist nie nur der Auftraggeber. Das ist immer auch der, der es benutzt. Und wenn ich den außen vor lasse, wissen wir eh, dann geht es halt oft schief. Ja?
Inklusives Design wird auch als universelles Design bezeichnet oder als Design for All, wie sich auch der Verein nennt, der in der Benutzbar seinen Sitz hat und dem Veronika Egger und Lisa Ehrenstraße angehören. Die Konzepte des Designs für alle sind nicht neu. Sie reichen auf Vorstellungen einer Gesellschaft für alle bis in die 1950er und 60er Jahre zurück und kommen vor allem aus dem angloamerikanischen und skandinavischen Raum. Heute stehen mit den smarten Technologien ganz andere, neue Wege der inklusiven Gestaltung von Umwelten offen.
Also das sind wir auch ein bisschen so im übereinanderliegen der Layer, was ist virtuell, was ist real. Also ich kann ja wirklich irgendwo mir eine virtuelle Realität dazu holen, die mir dann den Weg zeigt. Ja. Also wenn man mal rausnimmt, wer aller Technik affin ist, dann bleibt trotzdem noch eine große Masse über, die jetzt nicht so ohne weiteres sich einen virtuellen Stadtplan dazu holen, der mir dann vielleicht die barrierefreie Strecke anzeigt.
Es besteht natürlich die Tendenz, mit den vielen technischen Möglichkeiten alles auch technisch zu lösen. In vielen Fällen muss man sich fragen, macht es überhaupt Sinn? Und ich denke da jetzt nicht nur an die technische Sinnhaftigkeit oder daran, ob man was versteht oder nicht, sondern auch daran, dass es auch eine ganze Menge Menschen gibt, die kein Smartphone besitzen. Dass da auch eine Digital Divide sich derzeit wieder mal erweitert und dass eben technische Lösungen dann wieder nur einen kleinen Teil der Menschen mitnehmen können.
Lebenswelten. Alle anders.
Die Diversitätsidee kommt ja sehr stark aus der Bürgerrechtsbewegung und der Antidiskriminierungsbewegung. Das heißt, Diversität wendet sich bis zu einem gewissen Teil auch gegen strukturell und historisch gewachsene Diskriminierung und spricht daher sehr oft genau diese Personengruppen an. Das sind Frauen, das sind Minderheiten, das sind Behinderte, das sind Homosexuelle oder was auch immer. Das hat seine politische Legitimation, das ist gar keine Frage, und wir sind auch noch weit davon entfernt, hier tatsächliche Gleichbehandlung oder Gleichwertigkeit in den Unterschieden auch anzuerkennen.
Sagt Edeltraut Hanapi-Egger, Professorin für Gender and Diversity in Organizations an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie befasst sich seit langem mit den Grundlagen von Gleichbehandlung und Vielfalt in Organisationen, Unternehmen und Gesellschaft. Diversity Management ist heute eine weitaus differenzierte Disziplin, die in den 1960er Jahren in der US-amerikanischen Graswurzelbewegung ihren Ausgangspunkt nahm. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich das Gestaltungsinstrument zunehmend zu einem Konzept der Unternehmensführung, das die Verschiedenheit der Beschäftigten beachtet und zum Vorteil aller Beteiligten nutzen möchte.
Was ich in dem Diversitätsdiskurs allerdings beobachte, ist, dass wir eben interessanterweise sehr stark auf diese Sozialkategorieebene fokussieren und hier auch immer stärker zu so einer Individualisierung kommen. Also man kommt dann gleich und man sagt, naja, aber ich muss ja, kann ja nicht nur von den Frauen sprechen, ich muss ja beachten, dass die Frauen einen verschiedenen Hintergrund haben, die haben Migrationshintergründe, die haben unterschiedliche Religionsbekenntnisse, dann heißt Frau sein wieder was anderes, das heißt für eine Frau ohne Bekenntnis was anderes wie für eine Muslimin, das heißt was anderes wie für die Christin. Dann kann man sagen, ja, aber das reicht ja auch nicht aus, weil es ist ja noch was mit Alter zu tun, das hat noch was mit Ausbildung zu tun, das hat noch was mit was auch immer zu tun. Das heißt, wir differenzieren immer weiter aus. Letztlich landen wir dann bei einem Individuum, das heißt, die Gruppe wird nicht mehr ansprechbar.
Bis in die 1990er Jahre war die Vorstellung von Diversity Management eng mit Programmen der positiven Diskriminierung verbunden. Ziel war die Anpassung und Eingliederung benachteiligter Gruppen. Heute richtet sich der Fokus stärker auf die Unternehmens- und Organisationskultur selbst. Es geht nicht mehr nur um die quantitative Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen in den Belegschaften, sondern um die qualitative Gestaltung der Arbeitsbeziehungen höchst heterogener Teams und Individuen. Was aber den Blick auf das größere Ganze verstellt, meint Edeltraut Hanapi-Egger.
Im Prinzip ist schon in den letzten Jahren so gewesen, dass Diversität sehr stark mit Differenz in Verbindung gebracht worden ist. Das heißt, der Blick wurde stark auf Unterschiedlichkeit, Unterschiede gelenkt. Es gibt auch Studien, wenn Sie etwa im Personalmanagement Leute befragen, was sie mit Diversität assoziieren, dann ist es genau diese differenzorientierte Sichtweise. Das kann auch sehr essentialistisch sein. Frauen sind so ganz prinzipiell anders als Männer und Schwarze sind ganz prinzipiell anders als Weiße und muslimische Mitbürger und Mitbürgerinnen sind ganz prinzipiell anders als Christi. Das kann schon auch sehr essentialistisch sein.
Was damit verloren geht, ist die Frage nach dem Gemeinsamen, sagt Edeltraut Hanapi-Egger. Die Diversitätsexpertin der WU Wien ortet nun aber einen Wandel, bei dem das differenzbezogene Konzept durch ein inklusives Verständnis von Vielfalt abgelöst wird.
Da gibt es eben auch im Diversitätsdiskurs jetzt so ein bisschen eine neue Richtung, die meint, ja, das sollen wir ja nicht jetzt leugnen, dass es da noch Nachholbedarf für bestimmte Gruppen gibt, das ist keine Frage. Aber eigentlich geht es eben um die Frage von Inklusion. Und Inklusion lenkt den Blick wieder stärker auf Gemeinsamkeiten oder sozusagen ein Verständnis von, wer sind wir? Was macht uns aus, auch an Gemeinsamkeiten? Das heißt, diese Sicht von, was unterscheidet uns in Richtung, was haben wir gemeinsam, das ist sicherlich etwas, was noch vollzogen werden muss. Wobei man eben sozusagen weder das ausschließlich das eine noch das andere machen kann. Es braucht immer so diese Verwobenheit und diese unterschiedliche Reflexion der beiden Aspekte.
Was unterscheidet uns? Was haben wir gemeinsam? Um diese Fragen drehen sich auch die Diversity Workshops, die Dorothea Broschek in Unternehmen und Organisationen durchführt. Sie coacht Führungskräfte, die sich Tipps zum kompetenten Umgang mit Behinderung holen wollen. Ein Bereich, in dem sie viele Berührungsängste und Unsicherheiten ortet. So tun sich Teamleader etwa oft schwer auszusprechen, dass sie mit der Leistung eines behinderten Mitarbeiters unzufrieden sind, erzählt die Rollstuhlfahrerin.
Wenn jetzt eine Person behindert ist, zum Beispiel, wo dann das Team merkt, es fehlt an Sprache dazu. Es fehlt an Sprache aufgrund von Erfahrungen der Exklusion. Wir finden einfach keine Sprache, uns auszudrücken, wenn wir so wenig Bereiche haben, wo wir uns begegnen. Behindert und nicht behindert.
Geht es um Diversität, so ist für Dorothea Broschek wesentlich zu begreifen, dass jeder und jede eine eigene Vielfalt in sich hat. Sie hält nichts vom Schubladendenken und möchte auch selbst nicht auf die Rolle als behinderter Mensch reduziert werden. Um Barrieren in den Köpfen abzubauen, versucht sie daher, in ihren Workshops einen offenen Raum für vielfältige Selbsterfahrungen zu schaffen.
Also Beispiel, wenn es dann eine Übung ist mit dem Rollstuhl rausfahren und die Gegend erkunden eine Stunde. Hört sich sehr banal an. Wenn man aber das dann gut mit der Gruppe reflektiert, dann kommt genau raus, dass jeder das anders erfahren hat. Das heißt, wenn sich nicht behinderte Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte wünschen ein Patentrezept, wie soll ich denn umgehen mit den behinderten Kolleginnen? Gibt's nicht.
Auch auf Seite der behinderten Kollegen gibt es oft Vorbehalte. Die Chefs würden ihnen nichts zutrauen und zu wenig Chancengleichheit einräumen, berichtet Dorothea Broschek aus ihrer Praxis. Im Diversity Management wird oft viel zu viel hineingepackt und vermischt. Denn die Firmen können nicht auf einen Schlag die politischen Rahmenbedingungen für die beteiligten Gruppen ändern, sagt die Unternehmensberaterin.
Was aber Unternehmen sehr wohl könnten, und das wünsche ich mir von Unternehmen, wenn sie Diversity Management wirklich betreiben und einführen wollen und implementieren wollen, dass sie sich mit der Geschichte der Menschen auseinandersetzen, die zu diesen sogenannten Gruppen gehören, also behinderte Menschen, Migranten, Migrantinnen, Schwullesben, Frauen, verschiedene Religionen, das Thema Alter, so ganz grob diese sechs, dass sie sich wirklich auch mit der Geschichte der Unterdrückung auseinandersetzen, beziehungsweise Wissen sich aneignen. Denn ohne diese Unterdrückung und ohne das Aufbegehren der Gruppen wären wir nicht bei Diversity Management.
Das war der vierte und letzte Teil einer Reihe von Beate Vierlinger über Inklusion als Perspektive, präsentiert von Angelika Lang.